Dann lasst uns anfangen. Willkommen. Willkommen in dieser wunderschönen Ausstellung mit dem wunderschönen Namen Vision und Wandel. Und da steckt man schon mitten im Thema, weil ich will so ein wenig 400, 450 Jahre zurückgehen und möglicherweise noch ein bisschen mehr. Mal gucken, was so zu Tage kommt heute. Es geht um Jakob Böhme. Seine Gedanken, seine Weltsicht und das, was Böhme auszeichnet, was ihn noch heute noch wertvoll macht oder vielleicht auch besonders wieder wertvoll macht, das möchte ich euch gerne anhand von ein paar Übungen zeigen. Und zwar, weil Böhme hat sozusagen das, was er gesehen hat, er hat mit seinen Sinnen wahrgenommen. Böhme war Schuhmachermeister. Nee, bevor ich jetzt so in das Thema richtig einsteige, möchte ich euch nochmal einen kurzen Fahrplan sozusagen darstellen, wie ich mir das vorstelle. Also wie gesagt, am Anfang so ein paar Übungen, um das auch mal erfahrbar, erlebbar, greifbar zu machen, was Böhme für uns heute noch darstellen kann. Dann will ich ein bisschen in die Zeit eingehen, die damalige Zeit. Was ist das Besondere an Böhme? Was war das Besondere dieser Zeit? Was hat es auch mit unserer Zeit heute zu tun? Wir leben ja auch in einer sehr spannenden Zeit gerade. Und dann steige ich so ein in ersten Adam, zweiter Adam. Zweiter Adam ist Christus, der Jesus Christus, der Mensch Jesus, in denen der Christus als Gott eingezogen ist. Wie geht das? Also ich selbst bin sozialistische Persönlichkeit gewesen. Also ich bin in diesem Osten groß geworden, habe das nie groß hinterfragt, war Pionier, war in der FDJ, war dann 3 Jahre bei der Armee. Und mit 35 habe ich die ersten großen Fragezeichen gekriegt, beziehungsweise auch die erste Berührung so mit dem Thema Spiritualität. Und das war so die Zeit, wo ich einen ganz tiefen Bruch erlebt habe, sozusagen 12 Jahre Ehe ging endlich mal zu Ende, nachdem wir uns 12 Jahre nebeneinander irgendwie herbewegt hatten. 2 Kinder auch großgezogen hatten oder bis da, ja, und aber irgendwie trotzdem die Frage steht, was wollen wir voneinander? Und darauf gab es keine sinnvolle Antwort. Und in der Zeit ist dann auch der Ole entstanden, weil ich heiße ja Frank Ole und der Frank ist das ist der Name, den mir meine Eltern gegeben haben, der im Pass steht, der im Ausweis steht, der auch an verschiedenen anderen Stellen steht. Und in dieser Zeit habe ich eine Neugeburt erlebt, 93, 94 Silvester, und die war so tiefgreifend, dass ich mir gesagt habe, ich gebe mir auch einen neuen Namen. Ja, also diese Neugeburt, dieses Neudeutsch Rebirthing sozusagen, ist im ZEC passiert. Und das ZEC war und ist, also ZEC heißt Zentrum für experimentelle Gesellschaftsgestaltung, hatte damals so den Slogan freie Liebe, freie Sexualität, was mich gereizt hat nach 12 Jahren Ehe. wo ich aber gemerkt habe, ich bin selber so blockiert, das geht alles nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Gleichzeitig war es eben wirklich eine ganz, ganz tiefe neue Erfahrung für mich, weil ich bin sehr fremdbestimmt groß geworden. Also ich habe mein erstes Berufsleben waren 10 Jahre Ingenieur für Wasserwirtschaft. Ja? Und bei ich hatte einfach, sage ich mal, entweder zu viel oder zu wenig Knochen im Hirn. Jedenfalls habe ich gemerkt, das ist nicht das, was für mich stimmt. Ja, und in diesem ganzen Bruch, 93 sozusagen, 94, 1995 habe ich dann noch meinen Ingenieur an den Nagel gehängt, bin dann in die soziale Arbeit gegangen, habe 10 Jahre in der sozialen Arbeit gelebt. Und irgendwo war zwischendurch immer wieder der Impuls, mach deine Kunst. Ja, also ich habe zwischendurch immer wieder auch gemalt. 2006 bin ich dann in mein eigenes Atelier gegangen, in der Schokofabrik, und da bin ich immer noch heute. Und 2006 war die große Frage, ist diese Idee, Künstler zu sein, also dieser Satz, Gott hat mir die Kunst in die Wiege gelegt, der hatte mich schon eine Weile begleitet, aber die Frage war einfach, ist das nur eine fixe Idee oder steckt da wirklich Substanz hinter? Nun ja, und da seht ihr so zwei Arbeiten oder wer meine Ausstellung in Skorzelec gesehen hat, der kann selbst eine Antwort finden, sage ich mal. Also ich bin zufrieden damit, kann seit vielen Jahren leben von der Kunst. Keine Reichtümer, aber ich lebe davon. Und das ist doch was, worum es geht im Endeffekt. Und an der Stelle merke ich gerade, gibt es schon auch eine Parallelität zu Jakob Böhme. Weil Jakob Böhme war ein Schuhmachermeister. Ja, der hat 1575 bis 1624 gelebt und mittendrin, 1600, hatte er eine Vision. Er konnte sozusagen ganz tief in die Schöpfung hineinsehen. Wie das zusammenhängt, sage ich dann ein bisschen später im Zusammenhang sozusagen. Also da gibt es auch Parallelitäten zwischen meinem Leben und seinem Leben, also ein Schuhmachermeister, der eine Vision kriegt und der dann anfängt, das, was er erlebt und gesehen hat, 10 Jahre in sich zu verdauen. 10 Jahre, also 1600 hat er diese Vision, 1612 schreibt er sein erstes Buch, Morgenröte im Aufgang, welcher geniale Titel, ne? Und er kriegt prompt Schreibverbot. Ja, so. Hält sich auch an das Schreibverbot und 1619 fängt er an zu schreiben, schreibt nochmal 30 Werke bis 1624. Ja, und dann hat Gott gesagt, gut, mein Alter, jetzt hast du deinen Job gemacht, jetzt kannst du zu mir kommen. Ja, so. Und gut, weil ich jetzt bei Böhme bin, spinne ich da mal den Faden weiter. Was ist das Besondere auch an seiner Weltsicht? An seinem Sein, weil eine Grundfrage, die uns alle betrifft, ist, wie nehmen wir die Welt wahr? Nehmen wir sie als was Böses wahr, wo immer wieder etwas getan wird und wir sind sozusagen die Unschuldigen, die mit denen getan wird oder über die was getan wird. Böhme wird oft wahrgenommen als derjenige, der von dem protestantischen Oberpfarrer in Görlitz, Gregor Richter, verfolgt wurde. Ja, der als Ketzer bezeichnet wurde, der bedroht wurde, auch seine Familie, und dessen Grab zum Schluss verwüstet wurde. Er ist 1624 im November gestorben und erst hat der amtierende Pfarrer sich geweigert, eine Grabrede für Böhme zu halten. Dann wurde ein besonderes Grabkreuz, was seine Freunde gestiftet hatten, innerhalb weniger Tage zerstört und war verschwunden. So kann man ihn sehen. Man kann ihn aber auch so sehen, dass er ein Schuhmachermeister war, der eine Familie hatte. Also es gibt so verschiedene Bilder, die Böhme transportiert, und eines davon ist dieser Holzschnitt, ne, wo Böhme sozusagen in seiner Werkstatt sitzt. Hier ist sein Schusterwerkzeug, aber er schreibt es sozusagen diese Verwandlung, ne, wie er sozusagen nicht mehr Schuster ist, sondern Schreiber ist. Was auf dem Bild fehlt, sind vier Kinder. Ja, weil Böhme war eben auch Vater und hat sich in dem ganzen Kontext, in dem er gelebt hat, auch um seine Kinder gekümmert. Er musste halt schreiben, er musste halt sorgen. Ja, und das andere ist, dass er ein großes Netzwerk von Freunden hatte. Ein großes Netzwerk von Landadligen zum Beispiel, die seinen Text der Aurora, also dieser Morgenröte, kopiert haben, handschriftlich kopiert haben. Ja, also das ist immer wieder, wenn ich in diese Zeit zurückgehe, wie einfach es für uns ist. Wir scannen, wir schicken es per Internet und so weiter. Das wurde alles mit Hand und Feder aufgeschrieben. Ne? Nachts im Dunkeln sozusagen. Und Böhme hat sozusagen diesen Text der Morgenröte an Freunde gegeben. Freunde haben das erkannt, was das Besondere ist, und haben angefangen, das zu kopieren, ohne dass Böhme das wusste. Und gleichzeitig, oder das war aber auch die Rettung dieses Wissens, ne? Weil Böhme wurde 1613 vor den Rat der Stadt zitiert. Und ihm wurde untersagt, weiterzuschreiben. Weil die protestantische Kirche hat in der damaligen Zeit den gleichen Stand erreicht wie die Katholiken. Die hatten genauso ein Machtpotenzial. Und Luther hatte festgelegt, alles, was ihr wissen müsst über Gott, steht in der Bibel. Als Laien dürft ihr keine eigenen Erfahrungen machen. Ne? Und darüber ist Böhme gestolpert. Und Böhme zu dem wundervollen Netzwerken, zu dem er gehörte, oder überhaupt diese Frage, wie kommt besonderes Wissen in die Menschheit? Ja. Böhme war ein Mittler, mit dem heutigen Neudeutschen ein Medium, ne, der sozusagen in den ein Geist eingefahren ist, der ihn getrieben hat. Er hat geschrieben, geschrieben, geschrieben. Und dieses Wissen, was er geschrieben hat, er schreibt selber auch immer wieder, dass ein Geist in ihn hineingefahren ist und ihn hat schreiben lassen. Ne? Also Böhme hat aus der geistigen Welt sozusagen auch Neudeutsch ein Wissen gechannelt, ne? Das er aufgeschrieben hat, nach außen gegeben hat. Dort wurde es aufgeschrieben, weiterverteilt. Und dann konnte dieser Gregor Richter das Manuskript auch nehmen und sagen, du hast es nicht wieder, es war ihm wurscht, weil rundherum kreiselten seine Texte weiter. Ja, und das andere Besondere, was Böhme beschützt hat auch, war eben der Bürgermeister von Görlitz damals, der Bartholomäus Cultetus, der Schulze, weil er war ein Freund von Kepler. Ja, also diese Zeit von Böhme war gekennzeichnet zum einen durch die Reformation, also Luther hatte 1517 seine Thesen an die Wittenberger Tür genagelt, die Machtfrage an die katholische Kirche gestellt. Das geozentrische Weltbild war zusammengebrochen, also die Erde stand nicht mehr im Mittelpunkt, sondern die Sonne. Die Pest kursierte, also es war vieles, vieles, vieles brach für die Menschen zusammen. Und was diese Idee von dem geozentrischen Weltbild betrifft, hinterfrage ich unser Sein in dieser Welt, ne? Weil wir reden ja immer noch von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Wir sehen, wie die Sonne über den Himmel zieht. Wir sehen nicht, dass wir uns gerade mit 100.000 Stundenkilometern durchs All bewegen. Jetzt gerade, ne? Und dann auch noch mit 10.000 Kilometern pro Stunde um uns selber. Ne? So, das passiert gerade. Wir sehen ganz, wir, für uns stehen wir immer noch im Mittelpunkt. Ne, sage ich jetzt mal so. Könnt ihr gerne, wenn man eine Arbeit in der Schule schreibt, klar, die Erde steht im, nein, die Sonne steht im Mittelpunkt. Aber so im Alltag sehen wir, zieht die Sonne über den Himmel. Und ich habe vor vielen Jahren mal so einen Sonnenuntergang beobachtet, mit dem Bewusstsein, die Erde dreht sich. Kann ich euch nur empfehlen. Macht es mal. Mir ist richtig schwindelig geworden in dem Moment. Weil wir sehen das ja nicht mit den 10.000 Kilometern, aber wir sehen, dass sich die Erde bewegt. Gut, jetzt kommen wir mal zum Thema. Was ich euch jetzt fragen will, ich merke gerade, ich muss es mal umsortieren. Egal, fangen wir mal so an. Was ist das? Ich gehe mal rum, es ist ja, was ist das? Nee. Nee. Genau, der Gärtner. Boric. Boric, es ist, mich fasziniert, diese Fünfheit in dieser Boric-Blüte fasziniert mich total. Gut, jetzt das gebe ich mal rum, das dürft ihr gerne mal raten, was es ist. Genau. Also ich sag's euch mal, weil das sonst, ich lasse es mal rumkreiseln. Das ist eine Karpfenlaus. Also ein Parasit, der ungefähr 8 mm groß ist und an Fischen lebt. Das werdet ihr kennen. Genau. Den. Genau. Gut, an der Stelle. Ach nee, eins frage ich euch noch. Eins frage ich euch noch, damit das einen Übergang kriegt jetzt. Wo bist du? Hier. Was ist das? Und damit muss ich jetzt mal sagen, ihr seid ja alle durchgefallen gerade. Weil das ist ein Apfel. Und damit ihr wisst, wie ein Apfel schmeckt, all das auch haptisch wahrnehmen könnt, geschmacklich wahrnehmen könnt, was ein Apfel ist, hat die Johanna Elisabeth mal alles vorbereitet und geschnippelt. Und ihr dürft das gerne jetzt mal genießen. Weil es macht etwas mit uns. Ob wir sagen, und jedes Kind lernt das, das ist ein Apfel. Das ist kein Apfel. Das ist ein Foto von einem Apfel. Einen Apfel habt ihr gerade im Mund. Ja, das ist ein Apfel. Und wenn man über diesen Apfel etwas schreiben würde oder anfangen würde, diesen Apfel wirklich zu beschreiben, ich glaube, wir würden 1000 Seiten brauchen, um zu beschreiben, was ist ein Apfel. Und um den Spaß noch fortzusetzen oder die Erkenntnis, seid ihr der Meinung, dass wir alle im gleichen Raum sitzen? Gut. Dann lasst uns jetzt mal eine Übung machen oder ein kleines Spiel. Jeder darf jetzt mal laut sagen, was er in diesem Raum sieht. Einfach quer durcheinander. Und ihr könnt, sagt, was ihr seht, sprecht es aus und gleichzeitig hört, was die anderen sagen. Ich trinke inzwischen mal einen Schluck Tee. Auch den. Wir sind scheinbar in einem Raum und trotzdem nimmt jeder von uns diesen Raum anders wahr. Das heißt, wir könnten uns jetzt richtig rumstreiten, wie dieser Raum aussieht, was in diesem Raum ist, ne, wie das ja gerade überall passiert im Großen und Ganzen. Wer hat recht? Wie sieht diese Welt aus? Oder wir können auch sagen, ich habe das gesehen, ich habe das gesehen, ich habe das gesehen. Und so können wir diesen Raum gemeinsam entdecken. Das ist die Herausforderung, die wir gerade alle haben. Eben aus diesen extremen Denkmustern auszusteigen. Ne? Wir verteidigen die Demokratie. Demokratie hat nichts mit Meinungsfreiheit zu tun. Demokratie heißt Volksherrschaft. Ja, und wenn ich demokratisch sein will und gleichzeitig andere ausgrenze, die eben nicht meiner Meinung sind, dann ist da irgendwas falsch. Ja. Also Böhme hat eine riesengroße Weltsicht geöffnet. Und ich erlebe das, dass Menschen ganz unterschiedlich auf Böhme eingehen. Das, was er beschrieben hat, wird von Menschen ganz unterschiedlich wahrgenommen. Ja, und wenn wir uns zusammenfinden und jeder beschreibt, was er sieht bei Böhme, was ist für ihn wichtig, dann können wir Böhmes Weltbild sehen. Ja, und genauso ist es gerade in unserer Zeit heute. Ne, wenn ich mir nach dieser Wahl zum Beispiel die Karte von der Bundesrepublik angucke, dann sehe ich, dieses Land ist gespalten. Nach 35, 36 Jahren ist dieses Land nicht vereinigt. Ne? Und interessanterweise, wenn ich sozusagen nur eine Farbempfindung habe, ne, habe ich einen großen schwarzen Teil und einen großen blauen Teil. So, ohne Wertung. Ne? Und wenn ich dann doch mal ein bisschen reingehe in das ganze Thema und merke, wie werden Meinungen gebildet, zum Beispiel. Ich mache nur einen ganz kurzen Ausflug in die Richtung. Ja? Aber zur AfD, wenn man etwas über die AfD liest, in den Medien, dann steht immer vorneweg, in Teilen rechtsextrem oder rechtsextrem. Da steht nicht einfach nur AfD. Also wie wird ein Bild geschaffen? Ja? In einer Massivität, mit einer... Es wird also nicht mehr zum Denken aufgerufen. Ja? So ist diese digitale Welt mit den ganzen Algorithmen, die dahinter liegen, sorgt dafür, dass wir bestimmte Meinungen immer wieder vorgesetzt bekommen. Und wenn wir es nicht lernen, über den Tellerrand zu schauen, wenn wir es nicht lernen, Zusammenhänge zu verknüpfen, dann entstehen diese extremen Situationen, die wir gerade haben. Und die bringen uns nicht weiter. Ne? Es geht immer wieder darum, das ist so mein Anspruch, wirklich, auch deswegen stehe ich hier auch, mache diese Vorträge, wirklich zu gucken und zu überlegen und reinzuspüren, was will ich? Wie sehe ich die Welt? Und Böhme sagt zum Beispiel in diesen ganzen besonderen Herausforderungen, ich gebe jetzt nochmal die Äpfel durch, damit die hier nicht braun werden, so vor sich hin. in dieser ganzen besonderen Zeit zum Beispiel, taucht in ihm die Frage auf, wo lebt Gott? Ne? Bis dahin war Gott im Himmel, die Planeten waren eben keine physikalischen Körper, sondern Energien. Und mit einmal taucht die Frage auf, wo ist Gott? Und Böhme kommt auf den Gedanken, Gott ist in uns. Wir sind göttliche Wesen und wenn wir uns umschauen, also hier ist ja nun ein Atelier mit viel Kunst und jeder Künstler ist ein Schöpfer, das ist ja sich im Großen und Ganzen bewusst, viele andere sind sich das nicht bewusst, dass alles, was wir tun, Schöpfungen sind. Der Mensch ist ein kreatives, schöpferisches Wesen. Und wir dürfen immer wieder entscheiden, wie schöpfen wir? Schöpfen wir für das Leben oder schöpfen wir gegen das Leben? Verstehen wir, dass wir alles ein großes Miteinander sind? Oder hauen wir uns die Rüben ein, weil ich habe recht, ich habe recht, ich habe recht, ich habe recht. Ne? Das ist so der kleine Ausflug sozusagen nochmal in unsere Zeit. Und ich habe mit euch diese Übungen gemacht mit dem Apfel, mit den Fotos, auch mit dem Raum, um nochmal wirklich zu verdeutlichen, erlebbar zu machen, wie wir durch die Welt laufen, wie wir die Welt sehen. Unsere Gedanken, also oder anders gesagt, das kann ich jetzt nur von mir sagen, also ich bin der Überzeugung, meine Gedanken bestimmen mein Leben. Jede Minute, jeder Tag hauptsächlich von meinen Gedanken bestimmt. Und ich kann die Dinge wahrnehmen oder die Dinge geschehen und ich kann sie interpretieren. Ich interpretiere sie. Ich kann sie für mich interpretieren oder auch gegen mich interpretieren. Ich kann mich immer wieder als Opfer sehen oder begreifen, dass ich ein aktiv handelndes Wesen bin. Jetzt tauche ich mal in den ersten und zweiten Adam ein und komme an der Stelle nochmal zum Anfang. Also auch da an der Stelle, welches Menschenbild haben wir? Das ist so eine ganz existenzielle Frage an der ganzen Stelle. Also uns zu verstehen als die göttlichen Wesen. Böhme sagt zum Beispiel, also Gott ist in uns, alles ist aus Gott. Der Himmel, das ist die geistige Welt, das ist nicht das blau-graue Teil über uns, sondern das ist die geistige Welt. Das ist genauso in uns wie die Materie, das Dunkle. Ne? Himmel und Hölle, Gott und Teufel sind alles eins. Alles kommt aus dem göttlichen Schaffen. Ne? Böhme selber sagt, Gott ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er ist unveränderbar und gleichzeitig wird durch Gott alles geschaffen. Das große Mysterium, in dem alles als Idee vorhanden ist. Und das finde ich einen ganz, ganz spannenden Gedanken. Was können wir wirklich neu kreieren? Oder ist wirklich alles schon vorhanden in dieser geistigen Welt? Ja, und in dem ganzen Zusammenhang bin ich auch auf Steiner gestoßen und wenn ich davon ausgehe, dass ich ein unendliches Wesen bin, das jetzt gerade in diesem Zeitraum auf dieser Erde inkarniert ist, ja, dass ich also schon viele Vorleben hatte und auch viele Leben haben werde noch, ja, dann verändert sich das alles. Ich habe so einen schönen Gedanken gelesen bei Steiner. Nicht bei Steiner, bei Pietro Arciati, der Steiner verlegt. Der hat gesagt, stellt euch vor, ein Lehrer würde seine Schüler genauso sehen wie sich selbst als ein Wesen, das eben in dieser Unendlichkeit lebt. Ne? Der jetzt in diesem Moment und dieser Zeit, genauso wie er es und seine Schüler gerade inkarniert, haben eine bestimmte Aufgabe, dann sehe ich doch diese Wesen ganz anders. Ne? Und auch der Schüler kann den Lehrer anders wahrnehmen, wenn er mit dieser Überzeugung da ist. Also wir alle sind hier für ein bestimmtes Zeitfenster, weil wir eine bestimmte Aufgabe haben. Und dieses Mysterium, von dem ich jetzt gerade gesprochen habe, das gibt es ja auch bei Steiner als die Akasha-Chronik. Ne? Also in der Akasha-Chronik steht alles drin, was Menschen mal geschaffen haben. Da haben die Evangelisten reingeguckt. Steiner hat das fünfte Evangelium rausgefischt. Jetzt gehe ich mal auf die Geschichte vom ersten Adam ein. Weil der erste Adam war ein ganzheitliches Wesen. Wer sich ein bisschen mit der Bibel auskennt, der findet ganz am Anfang in der Genesis, dass Gott den Menschen als Mann und Frau schuf. Und zwei Seiten weiter steht, Gott stellt fest, Adam ist alleine, wir müssen ihm eine Gefährtin machen. Und da habe ich mich immer gefragt, was bedeutet das? Was ist denn in diesen zwei Seiten passiert? Ne? In diesem Zeitraum, wahrscheinlich sind das einige tausend Jahre, die dazwischen liegen, aber wieso? Und diese Antwort habe ich bei Böhme gefunden. Weil ein Freund hat mir einen Text gegeben, das Scheitern des ersten Adams. Und da schreibt Böhme, dass sozusagen am Anfang der Adam geschaffen wurde. Und zwar, darauf gehe ich jetzt nicht weiter ein, ist Luzifer aus dem Himmel gestürzt. Ne? Also Gott hatte drei Engelreiche geschaffen und einer davon war der Luzifer. Das war der schönste Engel. Es war kein stinkender, bocksbeiniger, behörnter Teufel, sondern wirklich der schönste Engel. Und er war so schön, als er sich so in seiner ganzen Schönheit wahrgenommen hat, da hat er sich so angezündet, dass in ihm die göttliche Liebe verbrannt ist. Und deswegen ist er aus dem Himmel gefallen. Den musste auch keiner mehr aus dem Himmel schmeißen. Aus dieser geistigen Welt. Er hatte einfach eine andere Materieform. Er hatte diese göttliche Liebe nicht mehr in sich. Und deswegen stürzt Luzifer aus dieser geistigen Welt. Und Gott aber schafft in dem Moment die Erde. Die Erde war bis dahin auch nur eine geistige Welt oder ein geistiges Sein. Und in dem Moment, wo Luzifer ins Nichts fällt, ins wirkliche Nichts, da lässt Gott die Erde entstehen und die Erde fängt Luzifer auf. Und seitdem ist das luziferische Prinzip in der Erde. Und alles, was aus dieser Erde entsteht, ist in der Konfrontation mit dem luziferischen Prinzip. Also auch wir dürfen uns immer wieder entscheiden. Folgen wir dem luziferischen Prinzip oder bleiben wir auf dieser menschlich-göttlichen Ebene? Ja. Und jetzt will ich mal Böhme selbst zu Wort kommen lassen, was er zu Adam sagt. Weil als Adam geschaffen wurde, sind es drei Elemente, die Gott in Adam einführt. Und zwar in der Bibel steht ja, dass Gott Adam die Kräfte durch die Nase einbläst. Ne? Er gibt ihm sozusagen seinen Lebensatem. Aber Böhme sagt zum Beispiel, zuerst wurde Adam der Feuergeist eingeführt, aber nicht durch die Nase, sondern ins Herz. Das Zweite, das essentielle Seelenfeuer, auch das wurde Adam ins Herz eingeblasen. Und erst das Dritte, der Lebensatem an sich, der wurde Adam in die Nase eingeblasen. Also das Feuer und die Seele wurden ihm ins Herz gegeben. Und jetzt beschreibe ich mal oder zitiere ich einfach mal Böhme. Zum Dritten hat Gott auch den Geist dieser Welt mit der Qualität der Sterne und Elemente dem Menschen als die Luft zugleich auf einmal in die Nase eingeblasen. Denn er sollte ein Regent im äußeren Reich sein und die Wunder der äußeren Welt eröffnen, mit welchem Ziel Gott den Menschen auch in das äußere Leben erschuf. Also er war vorher ein geistiges Wesen und in dem Moment, wo er Materie wird, da kommt er ins Außen sozusagen. Aber dieser äußere Geist sollte nicht in das Bildnis Gottes greifen. Auch sollte das Bild des Gottes nicht den äußeren Geist in sich zur Herberge hereinführen und über sich herrschen lassen. Der äußere Leib hatte paradiesische Speise, nicht für den Madensack des vergänglichen Leibes, denn diesen hatte er nicht. Der Madensack ist das hier. Ne? Unsere Materie, als Gott, als Adam Materie wird, da kriegt er den Madensack. Und das ist etwas, worüber Böhme stinkesauer ist, ja, dass Adam auf die Erde wollte und dann sein geistiges Sein in diesen stinkenden Madensack verwandelt hat. Auch hatte er weder männliche noch weibliche Gestalt oder Form, denn er war beides und hatte beide Tinkturen, nämlich der Seele und des Seelengeistes, des Feuers und des Lichtes. Er war eine züchtige Jungfrau in reiner Liebe. Er liebte und schwängerte sich selbst durch Imagination, und so war auch seine Fortpflanzung. Er war ein Herr über die Sterne und Elemente, ein Gleichnis nach Gott, wie Gott in den Sternen und Elementen wohnt, und ihn ergreift's nichts, denn er herrscht über alles. So war auch der Mensch geschaffen, und die irdische Qualität war in ihm noch nicht rege. Er hatte wohl den Luftgeist, aber die Hitze und Kälte sollte ihn nicht berühren, denn Gottes Wesenheit drang durch alles. Gleich wie das Paradies durch die Erde drang und grünte, so grünte die himmlische Wesenheit im äußerlichen Wesen seines Leibes und seines äußeren Geistes. Denn in Gott ist wohl möglich, was uns im irdischen Leben fremd erscheint. Also Adam war von Anfang an dieses ganzheitliche Wesen. Und eine ähnliche Beschreibung findet sich auch bei den Germanen. Ne? Weil bei den Germanen ist das Urwesen, ganz das Ur-Ur-Urwesen sozusagen, der Riese Ymir, der aus sich heraus Riesen schafft, die Urahnen der Riesen. Und es gibt die Kuh Audumla, die aus dem Eis, was es damals gab, einen Mann herausleckt. Bor mit Namen. Und dieser Bor zeugt aus sich heraus wieder einen Mann, den Bori. Und dieser Bori, der ist der erste Mann, der dann mit Bestla, einer Riesin, die Götter zeugt. Also die ersten Schöpfungen waren sozusagen ungeschlechtlich, auch bei den Germanen. Ja. Und dieser Adam aber, der soll auf den Thron von Luzifer. Das ist so Gottes Idee. Und gleichzeitig weiß Gott, dass Luzifer das nicht vermag. Dass Adam das nicht vermag. Weil, tja, warum? Adam will auf die Erde. Und er wird, oder er will Materie werden. Und meine Interpretation, die geht dahin, dass wir Menschen uns entwickeln wollen und sollen. Wir dürfen eine Entwicklung verlaufen, wir sind oder durchlaufen. Wir sind gerade an einem bestimmten, so wie wir hier sitzen gerade, sind wir in einem bestimmten Punkt dieser Menschheitsentwicklung hier in diesem Raum. Ne? Und Adam entscheidet sich für die Materie. Und als er die Materie, also es gibt einen Zeitpunkt, da ist dieses geistige Wesen Adam in einem Schwebezustand, in einem Schlafzustand zwischen Materie und Geist. Also dieses geistige Wesen will auf die Erde und in diesem Schlafzustand, da sagt der weibliche Teil in ihm, die weibliche Weisheit Sophia, die sagt in Adam, ich komme nicht mit auf die Erde. Ich bleibe in der geistigen Welt und verlässt Adam in dem Moment. Und dann stellt Gott fest, Adam ist allein. Er hat seinen weiblichen Teil verloren. Wir müssen ihm eine Gefährtin machen. Das ist sozusagen der Bogen, den Böhme beschreibt in der Zeit zwischen dem der Geburt des ersten Adams als Mann und Frau und dem Schaffen der Eva. Denn Eva wird dann aus Adam geschaffen. Es tauchen jetzt immer wieder die Fragen auf, war nicht Lilith die erste Frau von Adam? Ich selber muss jetzt sagen, als Märchenerzähler mit den Mythen, die mir über den Weg gelaufen sind, ich habe Lilith ein einziges Mal getroffen. Und zwar in dem Mythos über die Inanna. Da ist Lilith eine Frau, die in dem Olupo-Baum wohnt. Ansonsten ist mir Lilith noch nicht begegnet. Ja. Lass ich jetzt einmal so stehen. Jedenfalls wird Adam wird geteilt. Der hat keine Rippen, der hat keine Knochen. Ne, dieses Wesen Adam wird geteilt und dann entstehen Mann und Frau, noch halb Materie, noch halb Geist. Und Luzifer sagt aber, ey, Alter, ich lasse nicht zu, dass ihr auf meinen Thron kommt. Das werde ich ja wohl verhindern. Und dann schickt er die Schlange. Und Böhme sagt zum Beispiel, dass der Baum der Erkenntnis, der im Paradies steht, der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, das ist wichtig, erst entstanden ist, als Adam sich für die Materie entschieden hat. Die war nicht, der Baum war vorher nicht da. Und Gott sagt dann, wenn ihr von diesem Baum esst, werdet ihr sterben. Und dann kommt halt die Schlange, und die hatte damals noch Füße und Flügel, und sagt, klar, dürft ihr davon essen. Ihr werdet dann genauso klug sein wie Gott. Ja, und Eva, als neugieriges Wesen, die isst von diesem Apfel. Und als Adam merkt, Eva fällt nicht sofort um, isst auch er davon. Und dann fallen die beiden, das hat ihnen die Schlange nicht gesagt, aus der geistigen Welt. Adam und Eva fallen aus der geistigen Welt. In dem Moment, wo sie lernen, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden, fallen sie aus dem Paradies. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, also auch für uns immer noch. Solange wir zwischen Gut und Böse unterscheiden, sind wir nicht im Paradies. Also diese Frage Paradies, Hölle, ist keine Jenseitsfrage, das ist eine Diesseitsfrage. Ja. Und dann kommt eben Gott und sagt, Adam, wo bist du? Ja, weil Adam ist nicht mehr in der geistigen Welt. Ja, und dann sage ich jetzt so, und dieser Feigling sagt, ich war das nicht, die Eva war als Erste, die hat als Erstes von dem Apfel gegessen. Ne? Und das ist immer noch die Krux. Ne? Der hatte keinen Arsch in der Hose. Der hat nicht gesagt, wir beide haben von dem Apfel gegessen, sondern er hat gesagt, du warst es. Ne? Naja, Punkt. Auch da dürfen wir sozusagen drüber nachdenken und überlegen, wie können wir auch das Geschlechterverhältnis an dieser Stelle mal ein bisschen gerade rücken. Ne, dass sozusagen Eva nicht aus der Rippe ist, sondern dass dieses Wesen Adam geschaffen wurde und dass Adam sagt, ich habe von diesem Apfel gegessen. Punkt. Ja, und in dem Moment, wo die aus dem Paradies fallen, da muss auch kein Cherub mehr herkommen und die aus dem Paradies werfen. Die waren einfach draußen, die waren aus der geistigen Welt. Und da wird etwas ganz Wichtiges deutlich. Das habe ich vorhin gesucht, ich habe es leider nicht gefunden. Was ein Prinzip von Böhme beschreibt. Für Böhme gibt es kein Schuldprinzip. Für Böhme ist alles in einem Miteinanderwirken. Ne? Es hat alles einen Sinn, es hat alles ein Miteinanderringen, Miteinanderkämpfen. Und wir als Menschen, wir haben den freien Willen. Jetzt fällt mir ein, was ich... Nee, danke. Danke, dass du hier bist. Weil ich wollte noch eine Pflanze mitbringen, weil die Pflanze ist ja so, wie sie hier steht, ein Gewächs. Vollkommen. Ne? Und es hat Wurzeln, oder diese Pflanze hat Wurzeln. Sie hat Blätter, blüht die auch? Das heißt, es ist ein Organismus, der sozusagen von Gott geschaffen wurde, geschöpft wurde, der ist in sich rund. Die Wurzeln werden gebraucht, die Blätter werden gebraucht, die Blüten werden gebraucht. Es ist komplett, es ist perfekt sozusagen. Und ähnlich ist das auch mit uns Menschen, mit diesem Menschenvolke. Ne, ein Ameisenstaat. Da hat jeder seine Aufgabe und alles wirkt für alles zusammen. Und ein Bienenstock, da sagt man ja auch der Bienen zu allem. Also es gibt ja auch die Bezeichnung, der Bienen ist als Ganzes zu begreifen. Unsere Krux ist als Menschen, dass wir den freien Willen haben. Also wir unterliegen nicht den Gesetzen wie diese Pflanze oder wie ein Ameisenstaat, sondern wir selber müssen, dürfen, dieses Ganze im Frieden gestalten. Wir dürfen wieder zurückkehren ins Paradies, wenn wir das wollen. Aber es dauert, glaube ich, noch ein bisschen. Ja. Und also das ist so dieses Geniale, was Böhme eben beschreibt, dieses Miteinander. Das wird bei den sieben Quellkräften nochmal deutlicher, aber da tauche ich jetzt nicht ein. Das würde den Rahmen sprengen, weil ich will ja nochmal auf den zweiten Adam eingehen. Kannst du mir mal, oder könnte mir jemand nochmal die Zeit sagen? Ich will euch jetzt nicht überstrapazieren.
Um sechs.
Um sechs?
Ja, habe ich später angefangen.
Gut. Habt ihr noch ein bisschen Geduld?
Ja.
Könnt ihr noch was über den zweiten Adam hören?
Ja.
Gut. Weil... Wie gesagt, der zweite Adam ist derjenige, der das schafft, was der erste Adam vergeigt hat. Also der erste Adam hat sich entschieden, und damit hat er eine Parallelität zu Luzifer, gegen Gottes Willen zu handeln. Adam hat gesagt, ich gehe meinen Weg. Und wenn ich das im Positiven sehe, und ich sehe es im Positiven, dann heißt das, Adam hat sich entschieden, sein Ich zu entwickeln. Das ist unsere Aufgabe als Menschen. Ein Ich zu entwickeln, ein Selbstbewusstsein zu entwickeln. Und wenn wir dieses Selbstbewusstsein wieder in die Verbindung kriegen mit der Schöpfung, mit dem göttlichen Gedanken, dann kommen wir zurück ins Paradies. Aber dieses aus dem Paradies fallen, mich erkennen, mein Ich erkennen, meine Aufgabe erkennen, das gehört dazu, zu dieser menschlichen Entwicklung. Und wenn wir in diesem Ich sind und dieses Selbstbewusstsein haben und aufhören, egoistisch darüber nachzudenken, wie kann ich meine Macht sichern, und begreife, dass wir alle im gleichen Boot sitzen, dass wir alle ein Prinzip, ein Organismus sind. Ja? Wenn wir das wirklich verinnerlichen und verstehen, dann kommen wir wieder ins Paradies zurück. Aber Steiner gibt uns dann 3000 Jahre. Und wir haben, ja, dann werden wir immer mal noch wiederkommen, glaube ich. Und zu diesem Wiederkommen nochmal eine persönliche Bemerkung, weil ich weiß inzwischen, dass ich ein paar Mal da war. Ne? Also ich habe ja so eine bestimmte Art und Weise, Formen zu gestalten, Bilder zu malen. Und eine Seherin kam vor ein paar Jahren mal auf mich zu und sagte, du warst schon mal bei Künstler bei den Maya und du warst schon mal Künstler bei den Aborigine. Und deswegen war mir klar, okay, ja, Gott hat mir wirklich die Kunst in die Wiege gelegt. Die habe ich mitgebracht. Und auch diese Formenvielfalt. Weil mich haben immer wieder Menschen gefragt, warst du schon mal in Südamerika? Ich habe gesagt, ich war noch nie da. Stimmt nicht. Ich war schon mal da, aber nicht in diesem Leben. Ja? Deswegen kann ich da so ein bisschen selbstsicher darüber reden, weil ich da inzwischen überzeugt bin. Gut, zum zweiten Adam. Dieser zweite Adam soll und hat gegen Luzifer gekämpft. Als Luzifer in die Erde stürzte und von der Erde aufgefangen wurde, Adam sollte auf den Thron von Luzifer, und das hat der erste Adam nicht geschafft, der zweite Adam schafft es aber. Und das ist der Jesus Christus oder der Christus Jesus. Und wie, das hatte ich am Anfang gesagt, es gelingt, dass ein Mensch einen Körper entwickelt, in den ein Geist einzieht, das würde ich euch jetzt nochmal darlegen wollen. Weil, wenn man die Bibel liest und sie ernst nimmt, dann kann man feststellen, es gibt zwei Geschichten über die Geburt von Jesus und den Lebensweg am Anfang von Jesus. Es gibt das Lukas-Evangelium und es gibt das Matthäus-Evangelium. Und gleich von vorne weg, wir gehen ja immer davon aus, dass die Hirten und die Könige gemeinsam an der Krippe gesessen haben. Das ist niemals passiert. Weil im Lukas-Evangelium gibt es die Situation, dass ein Engel zu Maria kommt und sagt, du wirst dein Kind Gottes in dir tragen. Maria sagt, wie soll das gehen? Ich habe nie was mit einem Mann zu tun gehabt. Und der sagt, der Heilige Geist wird über dich kommen. Und dann sagt Maria, okay, ich bin bereit. Ja. Und dann gibt es diesen Aufruf zur Volkszählung. Und Maria, die schwangere Maria mit Josef, machen sich auf den Weg nach Bethlehem. Die Stadt ist rappelvoll, kein Platz für eine schwangere Frau. Das heißt, Maria kriegt irgendwo dieses Kind und dann wird es in eine Krippe gelegt. In der Nähe von Bethlehem gibt es Hirten. Und diesen Hirten erscheint ein Engel, der erzählt ihnen, dass der Heiland geboren ist. Und danach erscheinen die himmlischen Heerscharen am Himmel. Und die Hirten machen sich dann auf die Suche nach diesem Kind, finden das Kind in der Krippe, huldigen dem Kind und erzählen, was ihnen der Engel erzählt hat. Und nach ein paar Tagen wird Jesus beschnitten oder dieses Kind wird beschnitten, kriegt seinen Namen Jesus und nach 40 Tagen wird dieses Kind in den Tempel gebracht. Nach jüdischem Brauch wird das erste, erstgeborene männliche Nachkomme Gott geweiht. Der gehört Gott. Und dann muss er aber wieder erlöst werden. Und in diesem Prozess, in diesem Ritual kommt ein alter Mann, sieht dieses Baby und fängt an zu weinen und sagt, ich habe den Heiland gesehen, jetzt kann ich in Frieden sterben. Das ist sozusagen diese Geschichte und diese drei, Maria, Josef und Jesus, die kehren nachher wieder nach Nazareth zurück. Das ist das, was bei Lukas steht. Ja, da gibt es die Hirten und da gibt es zum Beispiel keine Erwähnung von Herodes. Ja. Und dann gibt es das Matthäus-Evangelium und da ist das erste Spannende, dass dieser Engel dem Josef erscheint. Der erscheint nicht Maria, sondern dem Josef. Weil Josef merkt, Maria ist schwanger, aber ich habe mit der ja noch gar nichts zu tun gehabt. Ja. Und will sie verlassen. In der Bibel steht, na, damit sie beschützt ist. Den Satz verstehe ich nicht. Weil wenn sie schwanger ist und alleine ist, dann ist sie ja noch mehr der Schande ausgeliefert, aber das lassen wir stehen. Jedenfalls erscheint der Engel dem Josef und Josef kriegt die Mitteilung, bleib bei deiner Frau, sie kriegt ein Kind Gottes. Und dann wird dieses Kind in einem Haus geboren, ganz normal. Aber es kommt die Botschaft in die Welt, der König der Juden ist geboren worden. Herodes hört das und gleichzeitig sind sozusagen Sterndeuter auf dem Wege, diesem Kind zu huldigen, die drei Könige. Ja. Und als die drei Könige sich auf den Weg machen, bekommen sie auch von Herodes den Auftrag, sie sollen ihm sagen, wo dieses Kind zu finden ist. Er will das Kind töten, das wissen die drei nicht. Und als die drei da das Kind finden und Myrrhe, Weihrauch und Gold mitbringen, da erscheint ihnen ein Engel und sagt, kehrt nicht zu Herodes zurück. Und als Herodes mitkriegt, dass er nicht rauskriegt, wer ist dieses Kind, da lässt er sozusagen alle ein- bis zweijährigen in Bethlehem töten. Aber Josef, Maria, die fliehen mit dem Kind nach Ägypten und als Herodes gestorben ist, kehren sie zurück, aber sie kommen eben nicht nach Bethlehem, wo sie gewohnt haben, sondern auch nach Nazareth. Das heißt, es gibt in Nazareth zwei Familien mit Maria, Josef und einem Jesuskind. Und die Unterschiedlichkeit dieser beiden Kinder, also ich kann nur das sagen, was Steiner wiederholt hat oder gesehen hat in der Akasha-Chronik. Das kann ich nur wiedergeben. Ne? Und er sagt zum Beispiel, dass dieses erste Kind, dem die himmlischen Heerscharen erschienen sind, dass diese himmlischen Heerscharen der Buddha war. Also der Buddha, die geistige Energie des Buddhas ist in dieses Kind hineingegangen. Und dieses Kind war voller Liebe. Es war voller Vertrauen, voll Liebe, aber es konnte mit den kulturellen Errungenschaften, die um dieses Kind herum waren, nichts anfangen. Und die Begründung ist, dass diese Seele, die in diesem Kind war, eine unberührte, reine Seele war. Die war noch nie inkarniert. Und mein Gedanke dazu ist, der Teil, der beim ersten Adam, die weibliche Sophia, die eben im Himmel geblieben ist, die ist sozusagen in diesem ersten Jesusknaben inkarniert. Die war rein. Die hat doch noch nie was von Luzifer, nie was von Ahriman gehört. Das war sozusagen die pure Liebe. Und dieses andere Jesuskind, der war ein kluger Kopf, ein kluger Geist. Und da sagt Steiner, dass in dieses Kind, das Ich vom Zarathustra eingezogen ist, mit seiner ganzen Weisheit. Also Zarathustra, der Begründer der persischen Kultur. Das heißt, sie hatten ein Jesuskind, in dem die Liebe ist, und das andere Jesuskind, in dem eine unglaubliche Weisheit drin steckt. Und dann gibt es ja als nächstes die Situation, dass der 12-jährige Jesus im Tempel sitzt und mit den Schriftgelehrten redet. Und alle sind von den Socken und wie geht das, woher weiß der das? Und das Spannende ist, es ist dieser Knabe, der voller Liebe ist. Nicht der mit der ganzen Weisheit, sondern der, der voller Liebe ist. Und da sagt Steiner, dass dieser Knabe, der das Zarathustra-Ich in sich hatte, dieses Zarathustra-Ich an dieses andere Kind abgegeben hat. Das heißt, es ist ein Kind entstanden, ein Wesen mit 12 Jahren, das hatte sozusagen die göttliche Liebe in sich und gleichzeitig die göttliche Weisheit. Das zweite Jesuskind ist dann irgendwann gestorben. Es gibt in Italien in der Renaissance einige Bilder, die diese beiden Knaben darstellen. Dass Maria mit 2 Knaben dargestellt ist. Ja. Und das heißt, dieser eine Jesus enthält, wie gesagt schon mal, jetzt die Liebe und die Weisheit. Und dieser Jesus entwickelt sich dann weiter. Bis dahin, dass er am Jordan als 30-Jähriger getauft wird. Und dann kommt sozusagen diese Christus-Energie in ihn hinein. Es gibt noch was dazwischen, das erwähne ich jetzt nicht mehr, das sprengt dann nochmal den Rahmen. Sondern dieser Jesus am Jordan fährt dieser Gott Christus in den Jesus ein. Und damit der Christ, also nochmal einen Schritt zurück, der Buddhismus ist die Lehre vom Mitgefühl und der Liebe. Und Zarathustra, wie gesagt, ist diese Weisheit. Und diese zarathustrische Weltsicht war eine Weltsicht, die nach den Sternen geguckt hat, die nach außen geguckt hat. Für die war der Sonnengott das Absolute, sage ich mal. Und für die Buddhisten ist der Blick nach innen das Wichtige. Also diese beiden, das Innen und das Außen, wurden in diesem Menschen Jesus verbunden miteinander. Deswegen konnte der so sein, wie er war. Und als er am Kreuz stirbt, da stirbt der Mensch Jesus. Aber der Gott Christus, dieser Sonnengott, können wir da hinten mal dieses Bild betrachten, ist vielleicht nicht so gemeint, aber es spricht mich gerade so an. Dieser Sonnengott, er kommt auf die Erde. Er bringt die Liebe auf die Erde. Es ist sozusagen das ganz Besondere, dass mit dem Tod von Christus die Liebe, die göttliche Liebe auf der Erde inkarniert, sage ich mal. Die ist seitdem in der Erde. Und das Einzige, was wir machen müssen, um diese Liebe ins Wirken zu bringen, ist uns dafür zu öffnen. Ne? Also Lucifer, Ahriman, alle, die machen einen riesen Rumbum mit Werbung, Propaganda, nehmt uns, nehmt uns, nehmt uns. Und Christus ist einfach da und sagt, hier bin ich. Sagt einfach ja zu mir. Mehr ist nicht. Er weiß, wir haben den freien Willen und diesen freien Willen will er uns lassen. Ne? Das ist die neue Botschaft. Oder die Botschaft des Neuen Testaments. Das Alte Testament, das Neue Testament. Das Neue Testament sagt hier, ich bin da. Ihr dürft mich willkommen heißen. Ihr dürft mich auf die Erde bringen. Damit höre ich jetzt auf. Gerne, und wenn ihr Fragen habt, dann fragt.